Auch einen guten Morgen von mir. Wir haben heute einen besonderen Gottesdienst im Rahmen unserer Gebetswochen. Einige haben eine Gebetswoche, wir haben Gebetswochen. Haben wir heute den letzten Punkt auf unserem Gebetsprogramm. Ich habe einfach nochmal, weil man so schnell den Überblick dann verliert über die Wochen hinaus, habe ich noch einmal die ganzen Punkte so zusammengestellt. Wir haben, wer sich noch erinnern kann, am ersten Tag, das war noch Ende letzten Jahres, haben wir einen Rückblick gemacht, ja, wenn ich mich nicht täusche, ja, das war ja Ende letzten Jahres, das Jahr 2018 angeschaut, zusammen mit der Gemeinde, dann der zweite und dritte Tag, das war dann jeweils in den Hauskreisen, haben die Hauskreise diese Punkte angeschaut, darum gebetet. Tag 4, das Leben der Gemeinde, glaube ich, das hatten wir dann zusammen hier gemacht, oder? Ich komme jetzt selber ein bisschen durcheinander. Ehe und Familie hatten wir, glaube ich, im Hauskreis gemacht auch. Politische Situation, das haben wir auch im Hauskreis gemacht und das Evangelium zum Weitergeben gedacht. Und heute haben wir den letzten Punkt. Ja, Amen, komme bald, Herr Jesus. Und als ich so die Überschrift gelesen habe für den Tag 7, für den heutigen Tag, den Punkt, ja, Amen, komme bald, Herr Jesus. Diese Worte stammen ja aus der Offenbarung von Johannes. Gott hat Johannes etwas zeigen wollen. Er hat ihm gezeigt, was er mit der Welt, was er mit den Menschen vorhat, was die Menschen erwarten wird. Er hat es Johannes gezeigt und Johannes war überwältigt. Er hat ihm auch gezeigt, was die Kinder Gottes einmal erwarten wird, wie sich das alles weiterentwickeln wird. Und er war auch überwältigt davon. Und dann sagte er daraufhin, ja, Amen, komme bald, Herr Jesus. Ich dachte so nach und vielleicht eine Frage für euch, für uns, die wir uns selber beantworten können. Wie oft habe ich das so gesagt oder vielleicht gebetet? Ja, Amen, komme bald, Herr Jesus. Ich dachte so nach, in unserer heutigen Zeit, wo wir leben, wir bekommen Kinder, Kinder sind gesund. Wir können den Kindern etwas bieten, wenn sie dann zur Schule gehen, die stehen den anderen Kindern ihnen nichts nach, die vielleicht nicht an Jesus Christus glauben. Die Kinder wachsen heran, sind vielleicht gut gebildet, besuchen eine Schule, machen eine Ausbildung und freuen sich dann endlich, irgendwann richtiges Geld zu verdienen. Andere gehen noch ein bisschen weiter, vielleicht machen sie Abitur, gehen studieren und wollen noch ein bisschen weiter hinaus in ihrem beruflichen Leben. Dann kommt irgendwann die Zeit, wo junge Männer, junge Frauen heiraten wollen. Man sucht sich eine Frau und schmiedet einfach so Pläne für die Zukunft. Und es geht einem gut auf dieser Welt. Und dann lebt man und baut vielleicht irgendwann ein Haus oder kauft ein Haus und dann ist man vielleicht dabei, eine Etage zu renovieren und man macht sich Pläne, Gedanken. Und dann kommt die nächste Etage und einfach dachte ich so, oft ist man da so sehr damit beschäftigt und es geht uns so gut auf dieser Welt. Ja, wir, wenn wir uns ja so anschauen, wenn wir ehrlich sind, ja, wir leiden doch keinen Mangel. Uns geht's so gut. Warum? Weg von hier. Ich dachte so, wenn wir vielleicht irgendwo im Urlaub sind, unterwegs sind, im Urlaub, und dann so die erste Zeit, dann lernt man vielleicht Leute kennen im Urlaub, man gewinnt vielleicht neue Freunde, man unternimmt vielleicht irgendwas zusammen im Urlaub. Und dann kommt irgendwann die Zeit, wo der Urlaub so zu Ende geht und dann sagt man, ach, die Zeit ist so schnell vorbeigegangen und am liebsten würden wir noch nicht nach Hause, würden gerne noch ein bisschen hier bleiben wollen. Manchmal ertappe ich mich oder ich denke, vielleicht geht es euch auch so, einfach bei dem Gedanken, weil es uns so gut geht auf dieser Erde, wenn wir gesund sind, alles haben, dieser Ausspruch, wie Johannes es hier gesagt hat, ja, Amen, komme bald, Herr Jesus, der geht nicht so schnell oder nicht so oft über unsere Lippen, weil es uns einfach gut geht. Warum weg, wenn es uns doch hier so gut geht? Das war so, kam mir so in die Gedanken, als ich diesen Satz nochmal gelesen habe oder als ich diesen Satz gelesen habe. Ja, Amen, komme bald, Herr Jesus. Johannes hat das gesehen, was Gott ihm gezeigt hat, was geschehen wird. Und er hat das Überwältigende, was uns noch bevorsteht, was Jesus für seine Kinder vorbereitet hat, er hat ihm auch das gezeigt und Johannes sagt, ja, da will ich hin, komme bald, es möge doch möglichst schnell passieren, dass ich dahin komme. So hat er sich darauf gefreut und denke so, wenn Menschen, vielleicht ältere Leute, die vielleicht krank sind, oder wie Apostel Paulus es damals so war, er sagt, ja, am liebsten würde ich auch schon diese Erde verlassen, einmal in die Heimat, einmal dahin gehen, da wo mein eigentliches Zuhause geht, ist. Aber wenn es uns gut geht, denke, da denkt man nicht so oft darüber nach. Und uns geht es dann so, wie Manfred Siebelt es in einem Lied niedergeschrieben hat, in einem Lied. Da heißt es so: Wir haben es gut hier eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet. Wir sitzen, alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht. Wir beten laut: Herr, komm doch wieder, und denken leise: Jetzt noch nicht. Es musste manches Jahr verfließen, bis alles stand und hing und lag. Es ist nicht viel, doch wollen wir es genießen. Freuen uns auf jeden neuen Tag. Das Glück hält unsere Sorgen nieder und webt die Stunden dicht an dicht. Wir sind gewiss, der Herr kommt wieder, und denken still, doch jetzt noch nicht. Ist uns der Himmel fremd geworden, kann uns nur noch die Erde freuen? Soll unser Süden, unser Norden die Grenze unseres Lebens sein? Vom Himmel singen unsere Lieder, doch nie vom irdischen Verzicht. Wir singen laut: Herr, komm doch wieder, und denken leise: Jetzt noch nicht. Mag sein, wir sahen nur die vielen Gaben und sahen darin den Geber nicht, von dem wir doch erst alle Freude haben und der uns noch viel mehr verspricht. Wir wollen neu das Sehen üben und auch das Danken nicht zuletzt. Dann sagen es bald nicht nur unsere Lippen: Herr, komm doch wieder, Herr, komme, komm, Herr, kommt, Herr, komm jetzt. Ich dachte so, er bringt das ganz deutlich auf den Punkt, das, was ich auch schon gesagt habe. Wir denken und sagen, wir freuen uns darauf, aber irgendwo innerlich sagen wir uns leise oder in unseren Gedanken: Aber es ist auch schön hier auf dieser Erde. Aber unser eigentliches Ziel ist das Himmel, und darauf wollen wir uns freuen, wollen wir einfach auch heute nochmal darüber nachdenken, uns dessen bewusst werden. Der erste Punkt in unserem Gebetsprogramm, er lautet: Bitte um Wachsamkeit und Standfestigkeit der Kinder Gottes in der Endzeit. Eine Bibelstelle war uns angegeben aus 1. Thessalonicher 5, 1 bis 11. Ich werde jetzt nicht aus der Bibel lesen, weil ich habe hier die Thomson Studienbibel, und hier habe ich die NGÜ, die neue Genfer Übersetzung, damit das nicht durcheinander ist, lese ich einfach von hier vorne. Bereit sein für den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Da heißt es in der Bibelstelle: Zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrscht Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen, wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen. Und es wird keinen drinnen geben. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis, und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts, und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, der schläft des Nachts, und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch schon tut, jetzt schon tut. Apostel Paulus, er schreibt an die Thessalonicher, er sagt, dass der Tag des Herrn wie ein Dieb in der Nacht kommt, unerwartet, ganz plötzlich. Ja, ein Dieb, der wird nicht erwartet, nicht empfangen, er ist einfach plötzlich da. Manchmal merkt man es erst, wenn der Schaden angerichtet ist. Aber die Menschen werden es sehen und erkennen, dass der Herr kommt, die Menschen werden es sehen, aber dann ist auch die Gnadenzeit für viele zu Ende, für die Menschen zu Ende. Und Apostel Paulus sagt, ihr wisst es. Ihr wisst das, dass es so sein wird. Deshalb bereitet euch darauf vor. Und der letzte Vers. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr jetzt auch schon tut. Ich dachte so nach, was sind so die Punkte, das heißt ja hier bitte um Wachsamkeit und Standfestigkeit der Kinder Gottes in der Endzeit. Was sind so Punkte in unserem Leben, die uns davon abbringen können, wachsam zu sein, die uns schläfrig machen, die uns zum Einschlafen bringen? Punkte, die uns von der Standhaftigkeit, wo wir feststehen, gegründet sind, wie ein Baum fest verwurzelt, wo wir auf einmal anfangen zu wackeln und wie so ein Wind oder wie eine Fahne im Wind hin und her geweht wird. Was sind so Punkte, die, das sind natürlich nicht, das ist nur ein Auszug aus einer Liste, aber einfach so Punkte, die uns vielleicht das Leben schwer machen können, wachsam zu sein und standfest. Vielleicht hat man manchmal keine Kraft mehr für den Glauben, für das Bibellesen, für das Beten. Vielleicht können es auch finanzielle, ich habe das falsch abgestreichert, finanzielle wird mit Doppel-L geschrieben, finanzielle Probleme können vielleicht dazu beitragen, dass wir auf einmal sagen, ja, warum Gott, warum hilfst du uns nicht? Warum müssen wir das eine oder andere hinnehmen? Man hat vielleicht auf einmal keine Zeit für Gott, weil man sich mit anderen Dingen mehr beschäftigt. Schicksalsschläge auch falsch, ja. Ich habe das richtig abgespeichert, aber dann hat er das wohl nicht übernommen, keine Ahnung. Und da sind manchmal Schicksalsschläge, die unser Leben ereilen, Dinge, die uns auf einmal überkommen und wo wir dann auf einmal anfangen, ja, zu zweifeln, wo wir auf einmal bereit sind, unseren Glauben an den Nagel zu hängen. Oder körperliche Verfolgung. Menschen, wir brauchen in diesem Sinne keine körperliche Verfolgung. Wir haben mehr Verführung in unserem Land, aber es gibt auch heute Länder, die verfolgt werden wegen ihrem Glauben. Dass man da nicht standhält und einfach sagt, das ist mir zu viel, das geht mir zu weit. Vielleicht können es auch falsche Freunde sein, die uns abhalten, wachsam zu sein oder standfest. Familienprobleme. Vielleicht hat man Enttäuschungen hinnehmen müssen oder schwere Versuchungen im Glauben hat man durchmachen müssen, vielleicht so wie es bei Hiob war. Oder man denkt, ja, macht das überhaupt alles irgendwo einen Sinn? Man macht das, tut das und dann fängt man an, das zu hinterfragen. Hat das einen Sinn? Oder der Teufel sät manchmal Zweifel in unserem Leben, wo wir dann plötzlich anfangen, alles anzuzweifeln. Das sind alles so Dinge, die uns einfach davon abhalten können, wachsam zu sein und standfest im Glauben. Bei Jesus war das einmal so ähnlich, als Jesus einmal unterwegs war, da heißt es in Johannes 6, 66 bis 68, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Da sagte Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Antwortete Simon Petrus, du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Als Jesus auf einmal Dinge ansprach, wo die Menschen gefordert wurden, die schwierig waren, das war wirklich harte Speise für viele Menschen, auf einmal sehen die Menschen, oh, es ist doch nicht alles so. Es ist nicht doch nicht das Wohlstandsevangelium, das Jesus predigt. Es ist doch nicht alles so einfach. Und viele haben sich zurückgezogen. Und Jesus fragt die Jünger, wollt ihr nicht vielleicht auch gehen? Ist das euch nicht auch vielleicht zu viel? Und Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Das dürfen wir auch mitnehmen. Das, was Petrus gesagt hat, du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Wir haben den gleichen Herrn Jesus, den auch Petrus hatte. Und in 2. Timotheus 4, Vers 10, da heißt es, Apostel Paulus schreibt, denn Demas hat mich verlassen, weil er diese Welt wieder liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich abgereist. Crescens ging nach Galatien und Titus nach Dalmatien. Also Apostel Paulus schreibt von diesem Demas, der die Welt liebgewonnen hat. Ja, das könnte man vielleicht auch noch in diese Liste von vorhin einfügen. Die Bibel sagt uns, habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Das kann auch ein Punkt sein, wo wir auf einmal nachgeben und sagen, nee, irgendwie die Welt, die bietet mir schon eine ganze Menge, auch schöne, viele schöne Dinge. Und wahrscheinlich war das Problem bei Demas. Er hat das einfach mitbekommen, vieles gesehen und war dann bereit und sagen, ja, ich gehe nicht mehr mit, ich will andere Dinge in meinem Leben anstreben. Und er hat Apostel Paulus verlassen. Apostel Paulus nennt es hier. Bitte um Wachsamkeit und Standfestigkeit der Kinder Gottes in der Endzeit. Wie gesagt, in unserer heutigen Zeit sind wir nicht unbedingt in erster Linie durch körperliche Verfolgung ja, der körperlichen Verfolgung ausgesetzt oder nicht da oft bedrängt, dass wir verfolgt werden in diesem Sinne, aber heute mehr denn je wahrscheinlich durch die Verführung, durch Schwierigkeiten, die auf uns in unserem Leben zukommen. Der zweite Punkt, bitte um ein gutes Urteilsvermögen hinsichtlich der angekündigten Verführung der Endzeit. Bibelstelle aus Epheser 4, 11 bis 14. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hineinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Apostel Paulus sagt, die Gemeinde ist unter anderem dazu da. Gott hat dort Aufgaben gegeben, er hat Propheten, Evangelisten und Hirten und Lehrer in die Gemeinde gegeben, dass sie die Gemeindeglieder, dass sie die Geschwister schulen, dass sie die dahin bringen, dass sie reif werden, dass sie was lernen, dass sie nicht mehr unmündig sind wie Kinder, denen man helfen muss, sondern dass sie erwachsen werden, dass sie Väter werden und dass sie ein Unterscheidungsvermögen haben, ein Urteilsvermögen zu unterscheiden, die Dinge, die uns in der Bibel in der Endzeit für die Endzeit gesagt sind, die Menschen in der Endzeit erwarten werden. Apostel Paulus sagt, ein wichtiger Punkt der Gemeinde ist der, auch die Gemeindeglieder, die Mitglieder in der Gemeinde oder die Christen, die in der Gemeinde sind, darauf hinzuschulen, dass sie fest im Glauben stehen, dass sie dieses Urteilsvermögen haben, dass sie unterscheiden können, was gut und was böse ist, was biblisch ist und was nicht biblisch ist. Ein wichtiger Punkt, bitte um ein gutes Urteilsvermögen hinsichtlich der angekündigten Verführung in der Endzeit. Nächster Punkt, bitte um Rettung der Menschen. 1. Timotheus 2, Vers 4, da heißt es, er will, also Jesus Christus, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Jesus Christus will, dass alle Menschen gerettet werden. In Lukas 19, Vers 10 sagt Jesus von sich selber, also als dem Menschensohn, und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich dachte so bei dem Punkt, bitte um Rettung der Menschen. Erstmal müssen die Menschen verstehen, dass sie Rettung brauchen, dass sie verloren sind. Ein Mensch, der vielleicht krank ist und nicht anerkennt oder nicht erkennt, dass er krank ist, wie soll er Hilfe annehmen wollen? Ja, wenn ein Mensch sagt, ich bin noch gesund, ich brauche keine Hilfe. Aber wenn dann ein Mensch erkennt, dass er krank ist, dann ist er hoffentlich auch bereit, Hilfe anzunehmen. Hilfe ist da. Und so ist es auch, glaube ich, im geistlichen oder so ist es im geistlichen Leben, wenn die Menschen meinen, in unserer heutigen Gesellschaft, es gibt keinen Gott, dann kann man auch nicht folglich auch nicht verloren gehen. Aber dass die Menschen begreifen, es gibt einen Gott, dass ein jeder Mensch Rechenschaft geben muss für sein Leben, für das, was er getan hat, und dass er ohne Gott verloren ist. Aber es gibt Gott, es gibt Jesus Christus, der auf diese Erde gekommen ist, um zu retten. Dass die Menschen einfach wollen darum bitten, dass die Menschen verstehen, dass sie Sünder sind und dass sie Rettung brauchen. Erstmal muss man das verstehen. Und dann kommt die Entscheidung, ob man diese Rettung annimmt oder nicht. Wir wollen Gott darum bitten, um Rettung für die Menschen. Ich dachte so, ja, das ist, man kann vielleicht auch so beten, ja, Herr, rette alle Menschen. Aber ich dachte nach, ist das das, was hier gemeint ist, oder ist das das, was die Bibel vielleicht sagt? Ich denke, Gott gibt uns, einem jeden von uns, Menschen, mit denen wir in Kontakt treten, denen wir begegnen, mit denen wir ein bisschen mehr reden, mit denen wir mehr Zeit verbringen. Und genau die Menschen sind gemeint, unser Nächster. Mit dem wir zu tun haben. Nicht ein Mensch in Afrika, den wir überhaupt nicht kennen, mit denen haben wir in erster Linie nichts zu tun, aber Menschen, die um uns herum sind, die Jesus Christus brauchen, die Rettung brauchen, für solche Menschen sollen und wollen wir heute beten. Und einfach vielleicht so ein Gedanke für uns, vielleicht denkt ihr einfach darüber nach, Menschen, die in meinem, in eurem Umfeld sind, für die wir gleich auch beten können, für die du gleich beten kannst, die Rettung brauchen. Bitte, dass die Zeit, die Gott uns schenkt, für seine Ziele genutzt wird. Auch eine Bibelstelle war angegeben aus Epheser 5, 15 und 16. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. In einem Lied, in einem alten Lied, das wir früher auch gesungen haben, da heißt es: Die Zeit ist kurz, o Mensch, sei weise und wuchere mit dem Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. Wir haben uns gestern noch so mit einigen Freunden unterhalten, oder mit einem Freund habe ich mich unterhalten, ja, wie das bei uns Menschen manchmal so ist, wenn wir etwas anstreben, zum Beispiel in der, ja, eine Selbstständigkeit, und man überlegt sich, wie kann ich das am besten machen, und man investiert seine Zeit da hinein und sagt, ich will irgendwie beruflich gut weiterkommen, ich möchte vielleicht viel Geld verdienen, das soll so ein bisschen einen großen Teil meines Lebens einnehmen, oder das darf einen großen Teil meines Lebens einnehmen. Und letztlich haben wir dann irgendwie so überlegt und nachgedacht, was bleibt dann davon übrig? Wie ein Sprichwort sagt, das letzte Hemd, das hat keine Taschen, man wird nichts mitnehmen können. So wie man auf die Erde gekommen ist, so wird man auch gehen. Deswegen, die Zeit ist kurz, o Mensch, sei weise und wuchere mit dem Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. Ich dachte so nach, wenn ich einmal nicht mehr da bin, was bleibt zurück? Welchen Gedanken oder was wird von mir übrig bleiben? Wie werden die Leute mich in Erinnerung haben? Ist das eine gute Spur, die zurückbleibt? Oder wird man sagen, der war nur mit sich selber beschäftigt, der hat nur an sich selber gedacht? Deswegen hier dieser Punkt, bitte, dass die Zeit, die Gott uns schenkt, für seine Ziele genutzt wird. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr euer Leben lebt. Das sagt Apostel Paulus zu den Ephesern. Und das gilt auch genauso für uns in unserer Zeit, wo wir gut leben dürfen, wo wir es gut haben. Auch hier sorgfältig darauf achten, was wir mit unserer Zeit machen. Denn wir machen diese Reise nur einmal. Welche Spur bleibt zurück? Ich habe einfach aus Hebräer Kapitel 13, ich wollte erstmal den ganzen Abschnitt übertragen, weil der Abschnitt ist ein bisschen länger. Da dachte ich, das wird ein bisschen lange. Deswegen habe ich einfach so aus Hebräer 13 einige Punkte aufgelistet, die uns zeigen, wie wir unsere Zeit nutzen sollen, was wir in unserem Leben tun sollen. Da heißt es in Hebräer 13, ich habe einfach so die Schlagworte herausgenommen, wir sollen in der Liebe nicht beeinträchtigen lassen. Die Liebe soll groß sein, die soll wachsen, die soll da sein. Wir sollen gastfrei sein. Denkt an die Gefangenen, sagt uns Hebräer Kapitel 13. Mitgefühl und mit den Misshandelten, mit Menschen, mit Christen, die misshandelt werden wegen ihres Glaubens. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden, heißt es dort. Wir sollen nicht geldgierig sein. Wir sollen Gutes tun und helfen. Auf Verantwortliche der Gemeinde hören. Das heißt, auf die Pastoren und andere, die der Gemeinde vorstehen. Wir sollen auf sie hören und ihre Arbeit schätzen. Ich denke mal, man könnte die Liste auch noch erweitern. Einfach die Dinge, die uns die Bibel sagt, wie wir unser Leben leben sollen. Dass die Zeit, die Gott uns schenkt, dass wir sie für seine Ziele nutzen. Aber wir hatten auch den Punkt vorher gehabt, dass wir uns gegenseitig erbauen, dass wir uns gegenseitig helfen, im Glauben festzustehen, wachsam zu sein und standhaft zu sein. Der letzte Punkt, bitte um Trost für die Leidenden. Philipper 4, Vers 19, bei uns angegeben. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgte, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Apostel Paulus, er sagt, ich kann von mir sagen, Gott hat mich in allem versorgt. Ich konnte reich sein, ich konnte Überfluss haben, aber ich hatte auch Zeiten, wo ich Mangel leiden musste. Aber ich weiß, Gott hat mich nie im Stich gelassen, Gott hat mich immer versorgt. Ich durfte immer essen, ich hatte immer Menschen, Christen um mich, die mich versorgt haben. Gott hat einfach dafür gesorgt. Und dieser Gott, diesen gleichen Gott habt ihr auch. Und dieser Gott, er ist unerschöpflich. Das heißt, er ist nicht begrenzt. Er hat nicht nur 1000 Euro und damit muss er ganz, ganz viele Leute versorgen, sondern er ist unerschöpflich. Er ist reich. Er hat alle Macht und alle Herrlichkeit. Also wenn einer in der Lage ist, uns zu helfen, dann ist das dieser gleiche Gott, der Apostel Paulus auch geholfen hat. Und dann sagt Apostel Paulus, dieser gleiche Gott will euch helfen. Also Korinther 12, Vers 26, da geht es um die Gemeinde. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Die Bibel sagt uns, die Gemeinde ist ein Leib, wir sind lebendige Steine in einem Leib. Und ich dachte so, ja, wenn ich auf einen Nagel trete zum Beispiel und mein Fuß schmerzt, dann ist das nicht so, dass mein Kopf, mein Gehirn das einfach ausblendet und ich irgendwie sage, naja gut, dann muss der Fuß eben da durch, bis es alles wieder heilt und hoffentlich entzündet sich nichts. Nein, der ganze Körper, der leidet mit und man versucht den Fuß dann ein bisschen zu schonen, indem man vielleicht nicht so sehr auftritt oder nicht so viel rumläuft. Das macht der ganze Körper, das bewegt den ganzen Körper. So auch wir als Christen, wenn wir sehen, dass jemand leidet, dann wollen wir dafür beten. Nicht immer kann man vielleicht, wenn jemand zum Beispiel einen Menschen verloren hat, vielleicht die Frau, den Mann oder die Kinder oder jemand anderes oder etwas anderes Schwieriges in seinem Leben erlebt hat, man kann es nicht immer rückgängig machen. Man kann auch vielleicht nur ein Stück weit trösten. Man kann vielleicht Mut zusprechen oder einfach ihm vielleicht einige Bibelverse mitgeben oder mutmachende Worte mitgeben. Aber wir können auch für solche Personen beten. Nichts tun kann man auch. Aber die Bibel fordert uns dazu auf, auch besonders heute, bitte um Trost für Leidende, vielleicht die Menschen, die verfolgt werden vielleicht, aber auch so unter uns Menschen vielleicht, die vielleicht gerade momentan eine schwierige Zeit in ihrem Leben durchmachen, dass wir miteinander und füreinander beten und uns so gegenseitig unterstützen im Glauben. Ich habe hier noch einmal alle Bibelstellen oder alle Punkte zusammengefasst und wir können vielleicht die Folie noch oder das noch eingeblendet lassen, gleich fürs Gebet. Am Ende noch ein Bibelvers, Jakobus 5, Vers 16. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Wir haben früher in einem Chorlied gesungen, Beter sind Wundervollbringer. Betend in stiller Nacht. Beter sind Weltenbezwinger. Wie geht es da weiter? Wartend auf stiller Wacht, irgendwie so. Auf jeden Fall, Beter sind Wundervollbringer. Das war nicht nur damals so, das war nicht vor 100 Jahren so, das ist auch heute so. Und wir haben ja eine Gebetswoche und es würde mich einfach freuen, wenn wir einfach dieser Gebetswoche oder dieser heutigen Gebetsstunde, diesem Gebetsgottesdienst alle Ehre machen und einfach Gebrauch machen, indem wir uns bewusst jetzt auch Zeit nehmen, für die Punkte zu danken oder zu bitten. Das sind ja Gebetsanliegen, für die wir jetzt beten wollen. Und einfach das, was wir auf dem Herzen haben, vielleicht insbesondere auch für diese Punkte, dass wir das dem Herrn sagen. Und ich glaube, oder ich bin mir fest überzeugt, dass der Herr sich freut, wenn wir ihm das sagen, was auf unserem Herzen ist. Und auch für andere beten. Wir wollen uns jetzt einfach auch Zeit nehmen, stehen auf zum Gebet und ich schließe dann ab. Amen.